Guten Tag, Herr Dörfer.
Guten Tag nach Leipzig.
Und hallo nach Göttingen, möchte ich auch nochmal loswerden.
Danke.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs ist überraschend. Was sind die Hintergründe des Urteils?
Ich denke, das ist eigentlich eine folgerichtige Entwicklung, die wir hier beobachten können. Es hat ja eine sehr, sehr lange gesellschaftliche Diskussion gegeben in der ganzen Welt. Der US Supreme Court betont es auch, dass wir jetzt alle weltweit sehr, sehr lange darüber diskutiert haben, ob es eben in der Ehe eine absolute Gleichstellung zwischen gleichgeschlechtlichen und nicht gleichgeschlechtlichen Partnerschaften geben soll. Und das ist sozusagen die Folge dieser Diskussion auch in der eigenen Auffassung des US Supreme Court. Und entsprechend knapp ist das Ganze auch ausgefallen. Es ist ja doch eine sehr erbitterte Diskussion, die da teilweise geführt wird. Und man kann das auch an dem Urteil ablesen. Es ist mit 5-4 Stimmen gefällt worden, denkbar knapp. Und auch alle vier unterlegenen Richter haben dann entweder selber nochmal eine abweichende Meinung abgegeben oder sich der anderer angeschlossen. Und da wird wirklich auch zugeschlagen in abweichende Meinungen. Da wird dann den Kollegen unterstellt, sie würden die Demokratie unterhöhlen. Und es geht richtig polemisch zur Sache. Also ganz, ganz knapp, aber es ist eben jetzt in diese Richtung gekippt. Und das ist eine interessante Entwicklung.
Wie wird denn die Entscheidung begründet? Also Sie hatten es meiner Meinung nach schon angedeutet, indem Sie gesagt haben, in dem Urteil ist auch enthalten, es gab eine lange gesellschaftliche Diskussion dazu, also vielleicht so etwas wie ein Konsens oder ein Mentalitätswandel oder ein Wandel der Kultur. Spielt das eine Rolle?
Das spielt eine große Rolle. Es werden da auch lange historische Ausführungen gemacht. Es wird Konfuzius zitiert. Es werden die amerikanischen Verfassungsväter zitiert. Die abweichenden Richter machen sich darüber auch ein bisschen lustig. Das sei so eine Art Besinnungsschulaufsatz mit vielen Emotionen. Das gehöre sich nicht für den Supreme Court. Aber genau so ist es. Der Supreme Court sagt, es gibt die Ehe seit Jahrtausenden. Und sie hat sich immer weiterentwickelt. Diese Vorstellung, dass die Frau das Eigentum des Mannes ist, das haben wir abgestreift. Wir haben abgestreift die Vorstellung, dass die Ehe nur der Fortpflanzung gilt. Und so hat sich das eben weiterentwickelt in der gesellschaftlichen Diskussion. Und dieser historische Rückgriff ist auch deswegen sehr wichtig, weil der Supreme Court sagt, ganz im Gegensatz dazu, wie wir in Deutschland an die Diskussion herangehen, er sagt, die Ehe ist sozusagen etwas Vorexistierendes. Der Staat gewährt nicht gnädig die Ehe, sondern er hat sie anzuerkennen. Mhm. Zwei Leute heiraten unabhängig vom Staat. Und mit diesem Urteil werden eben alle Bundesstaaten verpflichtet, bestehende Ehen als solche anzuerkennen, wenn sie woanders auch geschlossen wurden. Und in Deutschland gehen wir ja genau umgekehrt heran. Wir tun erstmal so, als sei der Normalzustand nur die verschiedengeschlechtliche Ehe und es sei sozusagen ein Gnadenakt vom Staat, dieses Ganze nun auszuweiten auf die gleichgeschlechtliche. Das sehen eben die Amerikaner anders. Die Diskussion vorher war ja auch diejenige, dass in den einzelnen Bundesstaaten teilweise ja auch schon solche Urteile ergangen sind und es dem Staat verboten wurde, die gleichgeschlechtliche Ehe zu verbieten. Also er wurde nicht verpflichtet, sie zu erlauben, sondern es wurde ihm verboten, das zu verbieten. Und ich persönlich finde diesen Ansatz eigentlich richtiger, wenn wir davon ausgehen, die Ehe existiert ja auch unabhängig von jedem bestimmten Staat. Sie wurde in vielen Formen historisch geschlossen und nun muss sie eben dann auch anerkannt werden.
Okay, das heißt, die Definition der Ehe wurde nicht weiter juristisch ausgestaltet, sondern es wurde eigentlich der Eingriff oder der Zugriff des Staates, dessen Grenzen wurden enger gezogen, indem man gesagt hat, es darf nicht verboten werden, oder? Da kommt man von der anderen Seite. Das meinen Sie mit dem Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher Diskussion?
Das eine ist, das kennen wir aus der deutschen Diskussion auch, die Gleichbehandlung und die Handlungsfreiheit. Mhm. Das ist natürlich die Möglichkeiten gleichgeschlechtlicher Paare einschränkt, nicht heiraten zu können. Und auch unsere Partnerschaft ist ja etwas weniger Umfassendes mit eingeschränkten Adoptionsrechten und so weiter. Also diese Freiheit muss man geben. Das zweite ist, das Ganze ist fundamental, wirklich ein fundamentales Recht in der Gesellschaft, sagt der US Supreme Court. Wenn man zur Gesellschaft dazugehören will, dann muss man eben auch die Möglichkeit haben, in diese Institution der Ehe einzutreten, auch als Schwuler oder Lesbe. Und das dritte Argument, das finde ich sehr gut, das ist auch relativ neu, es geht auch um die Kinder. Die Kinder in diesen Partnerschaften, die mitgebracht werden zum Beispiel, werden ja auch diskriminiert, weil ihre Eltern nicht richtig verheiratet sind oder gar nicht verheiratet sind. Es werden also auch Kinderrechte massiv gestärkt durch diese Entscheidung und es wird auch in dem Urteil berichtet, dass ich glaube 600.000 Kinder in den USA dann davon betroffen sind. Und das vierte ist, auch ganz interessant, der Supreme Court sagt, die Ehe als solche, als Institution wird gestärkt. Sie wird eben nicht geschwächt, weil sie verwässert wird, sondern sie wird gestärkt, weil man diejenigen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die eben auch aus Ehrfurcht und Bejahung dieser Institution, viele wollen ja nicht heiraten, was ja auch völlig okay ist, aber diejenigen, die das wollen, die also mitwirken wollen, diese Institution zu stärken, das müssen wir hier auch heranziehen. Das ist also sozusagen nochmal ein sehr konservatives Argument, was da gebracht wird. Aber das sind die vier Argumente.
Mhm. Wir hatten es schon angesprochen, sind immer wieder auf Deutschland gekommen. Welche Wirkung könnte das Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA für die Debatte um die Ehe für alle in Deutschland haben?
Ich meine, eine riesige Wirkung. Man kann ja kaum darum herum argumentieren. Der US Supreme Court ist ein wahnsinnig geachtetes Gericht weltweit, wo ja wirklich profilierte Juristen sitzen, die auch wissenschaftlich sehr stark wirken und starke Wirkung gehabt haben. Das Ganze wird in allen wissenschaftlichen Werken, wo es darum geht, natürlich einen zentralen Platz einnehmen. Jeder muss sich mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Und auch ein deutsches Verfassungsgericht oder ein europäischer Gerichtshof für Menschenrechte hätte sich zwingend mit dieser Entscheidung auseinanderzusetzen und hätte eben wirklich gute Gegenargumente zu finden.
Hin zum ehernen Grundgesetz, was Sie schon angesprochen haben, was ja auch von Gegnern in Deutschland dafür verhaftet wird, dass deshalb die Ehe für alle hier nicht möglich ist, weil sie irgendwie gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Haben Sie eine Ahnung, worum es da geht?
Ja, also man bezieht sich da auf Artikel 6, wo eben die Rede davon ist, dass der Staat Ehe und Familie zu schützen hat und sagt, nein, also das ist im Grunde eine Begriffshuberei, wenn ich es mal etwas polemisch sagen darf, die gleichgeschlechtliche Ehe ist keine Ehe, sondern die ist irgendwas anderes. Und im Grunde war es auch so ein bisschen der Fehler derjenigen, die sich überhaupt auf diese privilegierte Lebenspartnerschaft eingelassen haben im politischen Diskurs, dass man eigentlich dieses verbale Ausweichen, wir schaffen jetzt irgendwelche neuen Begriffe und tun wirklich so, als sei nur die verschiedengeschlechtliche Ehe im Grundgesetz geschützt. Das war eigentlich ein Fehler, aber man bezieht sich eben darauf, mit Ehe und Familie ist immer das Verschiedengeschlechtliche gemeint. Und dem würde ich nun wirklich ganz klar das erste Argument des US Supreme Court entgegensetzen. Naja, das ist ein jahrtausendealtes, weltweit verbreitetes Institut, was sich immer wieder geändert hat, was in ganz unterschiedlichen Formen auftritt. Und gerade dieser Zusammenklang von Ehe und Familie, dass man also Kinder immer mit einbezieht, das haben wir doch auch längst nicht mehr. Und kein Mensch hat aufgeschrien, als der Scheidungsgrund der Unfruchtbarkeit abgeschafft wurde und den Untergang des Abendlandes damals propagiert. Wir nehmen es absolut hin, dass Leute verschiedengeschlechtlich verheiratet sind ohne Kinder. Aber naja gut, also wenn wir da die Dynamik anerkennen, müssen wir sie auch hier anerkennen. Und es ist eben nicht gerade ausdrücklich geregelt, dass nur die gleichgeschlechtliche Ehe im Grundgesetz geschützt ist.
Das oberste Gericht der USA legitimiert die gleichgeschlechtliche Ehe. Darüber habe ich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.